Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video bei Börse Online. Mein Name ist Marin Kobotsch und ich freue mich sehr, heute wieder mit Thomas Meyer, dem Gründungsdirektor des Flossbach von Storch Research Instituts, sprechen zu können. Hallo Herr Meyer, schön, dass Sie wieder da sind.
Guten Tag, Herr Kobotsch.
Ja, lassen Sie uns direkt reinstarten mit der Frage, wie schlimm steht es aktuell um Deutschland?
Ziemlich schlimm. Ich glaube, wir erleben gerade die größte Strukturkrise seit dem Zweiten Weltkrieg. Das deutsche Wirtschaftsmodell ist nahe am Zerbrechen. Vielleicht ist es schon zerbrochen. Das bestand ja daraus, dass man in der Nachkriegszeit hat man Fleiß mit dem Know-how und der Initiative der Unternehmer und billiger Energie zusammengestellt. Diese drei Faktoren haben dann eine Industrie der Weltklasse hervorgebracht. Seit einigen Jahren bröckelt es. Und das Bröckeln ist jetzt nochmal so richtig herausgekommen infolge der sogenannten Zeitenwende. Fangen wir mit der Energie an. Wir hatten schon vorher eine ziemlich riskante Energiepolitik. Man ging her und schaltete die Atomkraftwerke ab. Man will die Kohle jetzt auslaufen lassen. Und man setzte darauf, dass die Grundlast mit russischem Gas betrieben werden kann. Man braucht Grundlast. Die Erneuerbaren können nicht alleine eine kontinuierliche Versorgung mit Strom garantieren. Mit dem Ukraine-Krieg ist dieses Element weggefallen. Weg geht nicht mehr. Jetzt hält man sich über Wasser, indem man dann relativ teures LNG-Gas aus den USA importiert. Aber eigentlich müsste man hergehen und müsste jetzt nochmal neu denken und müsste sich, wie in anderen Ländern auch, die Kernkraft nochmal anschauen und die wieder aufrüsten. Der zweite Punkt, Fleiß. Wenn man sich die Statistiken anschaut, dann sind die durchschnittlichen Arbeitsstunden der Deutschen enorm gefallen. Die jährliche Arbeitszeit liegt weit, weit unter dem, was andere Länder verzeichnen. Wir arbeiten in Deutschland sogar weniger als Italiener. Man sagt immer Dolce Vita, ne? Aber die Italiener arbeiten mehr als wir, die Amerikaner sowieso und die Chinesen sind sozusagen bei uns zu Hause auch überlegen. Also man reduziert die Arbeitszeit zu einer Zeit, wenn gleichzeitig immer weniger Erwerbstätige in den Arbeitsmarkt kommen aufgrund des demografischen Wandels. Und dann haben wir das Können. Das Können verlieren wir von zwei Seiten her. Auf der einen Seite ist da die Erodierung des Bildungssystems. Das ist erschreckend, wenn man sich die Zahlen anschaut. Wir haben ja schon so viele Informationen gekriegt. Man schaut ja schon weg. Nicht? Man weiß ja schon die Ergebnisse, ob PISA-Tests oder sonst was. Aber auch die bürokratische Gängelung der Unternehmen. Man erstickt unternehmerischen Elan dadurch, dass der Staat meint, er wisse es besser und er müsse die Unternehmen auf die richtige Spur setzen. Also dieses Wirtschaftsmodell ist momentan am Zerbröckeln. Und das spüren wir jetzt seit ein paar Jahren. Quasi Nullwachstum. Es tut sich nichts mehr in der deutschen Wirtschaft. Und wenn wir das nicht grundlegend ändern, bedeutet das mittel- und längerfristig der wirtschaftliche Abstieg.
Da kommen ja jetzt, Herr Meyer, die Neuwahlen ins Spiel. Kann denn da nochmal durch die Neuwahlen wirklich was geändert werden? Ich meine, jeder kennt die Umfragen, es kommen ja schon erste Zweifel auf, naja gut, die CDU dürfte wohl, sagen wir jetzt mal so, in die Regierung kommen, aber mindestens ein Ampelpartner wird ja bleiben. Kann, jetzt auch mal ganz provokativ gefragt, kann es denn überhaupt besser werden nächstes Jahr?
Also die Chancen, dass es besser werden kann nächstes Jahr, sind gestiegen, nachdem die Ampel zerbrochen ist. Noch ein Jahr Ampel, noch ein Jahr Untätigkeit, noch ein Jahr in die falsche Richtung zu gehen, wären wirklich katastrophal gewesen. Jetzt ergibt sich eine Chance. Es wird an den deutschen Wählern liegen, die Zeichen an der Wand zu sehen. Die stehen deutlich sichtbar da. Wenn ihr jetzt nicht einer Regierung einen eindeutigen Auftrag zu grundlegenden Reformen gibt, dann geht's abwärts. Wir hatten ja schon in der Geschichte im Nachkriegsdeutschland zwei Episoden, wo man nochmal die Weichen neu gestellt hat, wo man eine marode Wirtschaft wiederbelebt hat. Das war 1982, als die sozialliberale Koalition unter Helmut Schmidt zerbrach. Da hatte der Wirtschaftsminister Otto Graf Lambsdorff eine Liste von notwendigen Maßnahmen aufgestellt, die man durchführen musste, die sah so ähnlich aus wie die jetzt von Lindner. Also da gibt es gewisse geschichtliche Parallelen. Und die SPD konnte da nicht mit und dann brach die Koalition und man hat dann zumindest einen Teil der Reformen in einer CDU, CSU, FDP-Koalition durchgeführt. Dann hatten wir unter Rot-Grün Gerhard Schröder, als Deutschland 1999 vom britischen Magazin Economist zum kranken Mann Europas gekürt wurde, die Agenda 2010. Auch da hat man nochmal neu die Weichen gestellt, hat man die Wirtschaft reformiert. Jetzt bräuchten wir etwas, das noch umfangreicher ist, weil wir haben noch größere Probleme. Wir bräuchten eine Agenda 2030, die weit weiter geht als das, was wir bisher gesehen haben. Ist das möglich? Ja, es ist möglich. Man kann sich ja vorstellen, zumindest, dass eine CDU, CSU und vielleicht sogar die FDP, denn das Papier von Lindner zeigte ja genau in die richtige Richtung, legt ja den Finger auf die wunden Punkte, dass eine CDU, CSU, FDP-Regierung möglich ist. Die Umfragen sehen nicht danach aus, aber wir haben ja jetzt in den USA gesehen, bei Trump, die Umfrage können sich manchmal irren. Es liegt tatsächlich an den deutschen Wählern, jetzt einen klaren Reformauftrag an die neue Regierung zu geben. Wenn sie das nicht tun, müssen sie sich damit abfinden, dass sie langfristig an Wohlstand verlieren.
Das ist ja auch die richtige oder die nächste wichtige Frage, Herr Mayer. Jetzt haben wir natürlich ja auch rund 3 Jahre die Ampelregierung, vielleicht noch nicht von Anfang an, aber dann doch mit zunehmender Zeit viel kritisiert. Es wurde auch viel gesagt, ja, Sie haben es auch gerade gesagt, der Wohlstand nimmt weiter ab. Wie viel Wohlstand, kann man das so irgendwie beziffern, ist denn schon verloren gegangen?
Also wenn man sich das anschaut, dann stellt man fest, dass Deutschland seit eigentlich 2019 nicht mehr gewachsen ist. Das bedeutet, wenn man sich das mit anderen Ländern vergleicht, einen deutlichen Verlust an Bruttoinlandsprodukt. Ich habe diese Schaubilder nicht dabei, sonst würde ich es Ihnen zeigen. Es ist schon erschreckend. Sie sehen dann in Deutschland die Entwicklung so und dann so. Und bei anderen Ländern sieht es dann so aus. So, natürlich die Covid-Krise und dann so. Mhm. Vor allem die USA. Also das lässt sich tatsächlich in Euro ausdrücken, was wir bisher verpasst haben, weil wir deutlich, deutlich unter dem Wachstumstrend liegen, den wir bis 2019 hatten. Das ist ein richtiger Knick, der da stattfindet.
Und kann denn eine neue Regierung das überhaupt umdrehen oder überhaupt schnell wieder umdrehen und uns zurück auf den Wachstumspfad führen?
Also eine Regierung, die den Wählerauftrag hat, kann das. Wir müssen ja den Sozialstaat zurückstutzen, weil inzwischen die Ausgaben uns einfach auffressen. Beinahe die Hälfte des Bundeshaushalts geht im Arbeits- und Sozialministerium raus. Die Staatsausgaben insgesamt für Sozialausgaben sind gewaltig, 25% des Bruttoinlandsprodukts. Wir haben einen Sozialstaat geschaffen, den wir nicht mehr bezahlen können, den müssen wir zurückbauen. Wir haben durch detaillierte Gesetze, die alles Mögliche, den Bürgern alles Mögliche vorschreiben, also kurzem dann sogar was für eine Heizung, dass sie im Keller bauen sollen. Gut, das hat man jetzt ein bisschen zurückgenommen, aber vorbei ist es ja noch nicht. Wir müssen einfachere Gesetze machen, die mit transparenten, einfachen Regulierungen, Vorschriften dann durchgesetzt werden, aber nicht dieser wahnsinnige Wust. Lieferketten-Sorgfaltsgesetz, Taxonomie in meinem Bereich, ESG-Taxonomie. Es ist unheimlich, was da alles auf uns zugekommen ist. Die Unternehmen ächzen unter dieser Bürokratie. Und jetzt kam gerade eine Studie raus, die Bürokratiekosten, wenn ich das recht erinnere, auf etwa knapp 150 Milliarden beziffert haben. Also da müssten wir entschlacken. Wir müssten tatsächlich wirklich durchgehen. Der Staat muss sich auf seine Kernaufgaben konzentrieren. Die Kernaufgaben sind Sicherung von Eigentumsrechten, Rechtsstaatlichkeit, bürgerliche Freiheiten, die Bereitstellung öffentlicher Güter, die wir brauchen, Infrastruktur. Gehört auch natürlich die Bildung dazu und Verteidigungsfähigkeit. Das war in den letzten Jahren, eigentlich schon Jahrzehnten, auch schon unter Angela Merkel, hat sich der Staat um diese Kernaufgaben wenig gekümmert und dafür alles andere nach vorne geschoben.
Ja, Sie haben recht, Herr Mayer. Ich habe es auch heute Morgen gelesen und notiert. Es war eine IFO-Studie im Auftrag gegeben von der IHK München Oberbayern, wo halt rauskam, genau, also 146 Milliarden Euro verliert Deutschland jedes Jahr durch den aktuellen Stand der Bürokratie. Und wenn man sich jetzt mal vorstellen würde, das würde ja jemand einnehmen, sage ich mal, das müsste irgendwo versteuert werden. Also was da an Geld da wäre, wo man dann, was man wieder nutzen könnte, darf man, glaube ich, gar nicht sich so genau alles angucken, muss man sich aber genau angucken. Okay. Und genau da schließt meine nächste Frage an. Was halten Sie denn von den Neuwahlen jetzt dann Ende Februar? Verlieren wir weiter wichtige Zeit oder muss man sagen, ich bin jetzt kein Staatsrechtler oder den Sachen würde ich jetzt mir keine Meinung direkt zumuten, dass man sagt, man braucht schon die Zeit, um das jetzt alles vernünftig vorzubereiten?
Ja, wie Sie sagen, ich bin auch kein Staatsrechtler und ich bin auch kein Verwaltungsspezialist. Und insofern finde ich, da Ende Februar jetzt, da könnte ich jetzt nicht sagen, das muss jetzt übers Knie gebrochen werden und es muss Anfang Januar sein. Es ist ja schon mal gut, dass wir nicht bis Ende nächsten Jahres warten müssen, bis der Neuanfang möglich wird. Man hätte das schon viel früher tun müssen. Es gab in der FDP eine Mitgliederbefragung, das war so Mitte dieses Jahres, ob die Partei aus der Ampel austreten sollte. Da hat sich dann eine knappe Mehrheit dagegen ausgesprochen. Aber es war sehr, sehr knapp. Man hätte damals eigentlich schon den Stecker ziehen müssen. Dann wäre man jetzt weiter. Aber lieber jetzt als gar nicht.
Mhm. Ja, Sie haben es ja schon angesprochen. Sonst würden ja jetzt ungefähr nochmal 12 Monate auf jeden Fall ins Land ziehen. Und ja, lassen Sie uns da auch gerne nochmal über den aktuellen Stand der Wirtschaft sprechen. Klar, jeder weiß, es läuft aktuell nicht besonders gut. Aber also mir hat sich so das aufgedrängt, gerade in den letzten Wochen nochmal, dass der ganz große Knall vielleicht tatsächlich noch kommt, weil man hat immer mehr Meldungen aus der Autoindustrie vernommen, was ja sehr wichtig für Deutschland ist. Klar, man weiß jetzt, bei den großen Autoherstellern ist einiges im Argen, aber jetzt kommen auch nach und nach die Zulieferer, wo es schwierig wird. Also ich habe das Gefühl, es bahnt sich schon an, aber man hat diese ganzen schlechten Nachrichten doch noch gar nicht alle gehört oder täuscht das und man muss jetzt sagen, nee, wir können frohen Mutes jetzt eher auf diese Neuwahlen zugehen.
Aha. Ja, also man sieht es ja, dass sich überall die schlechten Nachrichten jetzt häufen. Mir kommt das so ein bisschen vor wie diese Comicfigur Speedy Gonzales. Wissen Sie, der schwebt da über dem Abgrund und tritt Luft, damit er nicht runterfällt. Aber der Absturz kann eigentlich jetzt um die Ecke stehen. Da kommt natürlich auch dazu von außen, dass mit Donald Trump möglicherweise die Amerikaner jetzt die Zölle erhöhen. Das ist nicht gut für unsere Exportindustrie. Es kommt dazu, dass China schwächelt. Das ist auch nicht gut für unsere Exportindustrie. Und es kommt dazu, dass unsere Industrie, dass wir in Deutschland den technischen Anschluss zu verpassen drohen. Man hat ja so Entwicklungen, die gehen eine Weile so seitwärts und dann kommt der Kipppunkt. Und das kann man nicht ausschließen, wenn wir jetzt nicht energisch uns auf die neue Zeit vorbereiten. Schauen Sie, da gab es auch kürzlich eine interessante Studie, da war auch der Clemens Fuß dabei vom IFO-Institut, Daniel Gross von der Bocconi-Universität und andere. Die haben sich angeschaut, wie sind denn die Ausgaben der Europäischen Union für Forschung und Entwicklung im Vergleich zu den USA. Und da kam raus, im öffentlichen Sektor geben beide Regionen ungefähr gleich viel aus, 0,7% des Bruttoinlandsprodukts. Im Privatsektor geben die Amerikaner beinahe doppelt so viel aus, 2,3 relativ zu 1,2. Der große Unterschied ist, dass die amerikanischen Unternehmen in der Spitzentechnologie unterwegs sind und wir in der Mitteltechnologie dahin wursteln. Natürlich haben wir eine enorme, kraftvolle Autoindustrie. Wir haben die Verbrennermotoren perfektioniert. Ja? Aber wir haben es nicht geschafft, uns tatsächlich in die Spitzentechnologie voranzuarbeiten. KI ist eine amerikanische Angelegenheit. Ne? Das heißt so schön, die Chinesen imitieren KI. Die Amerikaner entwickeln KI und die Europäer regulieren KI. Mhm. Wir sollten aus diesem Modus herauskommen, dass wir alles bürokratisch regulieren und sollten uns tatsächlich, sollen die Ärmel aufkrempeln, dass wir in die Spitzengruppe der Innovateure kommen. Und dazu braucht es aber eine Rücknahme des Staates. Der Staat kann nicht für alle alles regeln. Und da sind wir über die Jahrzehnte, muss ich schon sagen, wenn man sich das anschaut, die Regierungszeit von Angela Merkel nach der Schröder-Zeit, wo ja die Agenda 2010 eine wirklich neue Wachstumsperiode eröffnet hat, sind wir abgerutscht. Der Staat hat sich immer stärker nach vorne geschoben. Sozialstaat, Bürokratiestaat. Und wir haben den Ausbau dieser Bereiche, vor allem den Sozialbereich, haben wir dadurch finanziert. Anders als andere Länder, die dann die Schulden haben über alle Maßen wachsen lassen, haben wir dadurch finanziert, dass wir bei der Verteidigung und der öffentlichen Infrastruktur eingespart haben. Und jetzt haben wir ein marodes Land, das sich nicht verteidigen kann.
Da sprechen Sie einen nächsten guten Punkt an, Herr Mayer, denn sagen wir es mal so, die Regierung ist jetzt ja scheinbar an der Schuldenbremse gescheitert, wobei ich mal sagen würde, insgeheim weiß man ja, dass das jetzt auch so ein geplantes Scheitern vielleicht auch von allen Seiten war. Aber Thema Schuldenbremse, weil Sie haben es gesagt, das Land ist marode, man sieht es ja selbst. Bahn fahren will man nicht mehr, Auto fahren, kommt drauf an, welche Strecke, öffentliche Einrichtungen, man weiß teils, wie es da aussieht. Muss denn dann jetzt nicht schnellstmöglich die Schuldenbremse gelockert werden für vernünftige Investitionen? Natürlich nicht jetzt nur, um den Sozialstaat weiter aufzublähen.
Also es ist natürlich verdammt schwierig. Die Schuldenbremse sollte eigentlich die Politik zwingen, Prioritäten zu setzen. Und das ist gut so. Denn jede schwäbische Hausfrau weiß, dass man jeden Euro nur einmal ausgeben kann. Die Politik glaubt, man könnte jeden Euro mehrfach ausgeben. Und es gibt ja diesen Satz von Olaf Scholz, man sollte die Dinge nicht gegeneinander ausspielen. Wir brauchen einen Sozialstaat, wir brauchen mehr Verteidigung, wir brauchen alles. Und die Idee dahinter ist, dass man sich das Geld irgendwie beschafft. Irgendwie. Und auf den Kapitalmärkten, wenn die nicht mehr ergiebig sind, dann lässt man vielleicht die Zentralbank das Geld drucken. Das ist natürlich eine Milchmädchenrechnung. Man muss tatsächlich Prioritäten setzen und sagen, was können wir uns leisten und was ist nötig? Jetzt kann man natürlich darüber reden, da der Rückstand so gewaltig ist, dass man vielleicht Ausnahmen macht zur Schuldenbremse, aber die müssen wirklich, wirklich konditioniert sein, dass man wieder zurückkommt. Was gar nicht geht, ist das ursprüngliche Geschäftsmodell der Ampelregierung. Das war ja, dass man sich mit Sondertöpfen beinahe beliebig verschulden kann und damit jeder, also jede Partei, ihre Steckenpferde verfolgt. Dieses Modell brach ja zusammen, als das Verfassungsgericht mit seinem Urteil diese Verschiebung der verschiedenen Schuldentöpfe unterband. Damit war eigentlich das Geschäftsmodell der Ampel zerstört. Jetzt glauben SPD und die Grünen, sie könnten wieder zurückkommen. Sie könnten die wundersame Geldvermehrung durch Schuld oder letztendlich dann muss die Europäische Zentralbank das Geld drucken, wenn der Staat nicht mehr refinanzieren kann. Sie könnten das wieder tun. Aber das ist ein Rezept für den Abstieg. Das funktioniert nicht.
Jetzt haben Sie das natürlich auch angesprochen. Und was man auch noch mal sagen muss bei der aktuellen Lage, Stichwort auch Euro, die Währung wird ja auch immer schwächer, gerade gegenüber dem US-Dollar. Klar, das hatte natürlich jetzt auch mit Donald Trump zu tun, aber Sie kennen sich in dem Gebiet ja auch aus. Oder kann ein schwacher Euro nicht dann sogar der deutschen Exportindustrie jetzt und nächstes Jahr helfen?
Kurzfristig ist eine schwache Währung natürlich immer gut für die Exporteure. Und sie können ihre Preise dann senken und können Marktanteile gewinnen. Langfristig ist eine schwache Währung aber ein für die Industrie süßes Gift. Denn sie richten sich dann ein mit mediokren Produkten. Sie strengen sich nicht mehr an und verlieren dann die Dynamik. Schwachwährungsländer sind wirklich keine dynamischen Länder, wenn man sich das anschaut. Vergleichen Sie heute Deutschland mit der Schweiz. Na, der Schweizer Franken ist das, was früher mal die D-Mark war. Der Schweizer Franken steigt relativ zum Euro und zwingt die Schweizer Unternehmen zu höherer Effizienz. Die Schweiz funktioniert. Natürlich würden die Schweizer sagen, nicht so perfekt, wie wir das hätten, aber im Vergleich zu Deutschland funktioniert die Schweiz. Was wir gemacht haben, mit dem Euro ist, dass wir das Schwachwährungsmodell uns zugelegt haben. Das mag die Industrie. Deshalb sind ja auch die großen Industrieunternehmen, die waren und sind ja alle für den Euro. Das ist eine tolle Sache. Endlich mal kommt mir der lästige Konkurrenzdruck weg. Da kann ich jetzt meine alten Produkte zu günstigeren Preisen verkaufen und mache immer noch Gewinn. Dass damit aber der Druck zur Innovation verloren geht, und wir sehen es ja jetzt, ne, an der Misere, die wir in der Industrie haben, dass damit der Druck zur Innovation verloren geht, das blenden die aus. Natürlich blenden die es aus, weil die haben ja natürlich eine Perspektive, die in den nächsten Quartalen sich widerspiegelt. Ne? Wenn der Börsenkurs steigt, ist es wunderbar für die Manager, dann können sie ihre Optionen mit Gewinn kassieren. Aber langfristig ist das wirklich, wirklich ein Problem. Ich meine, schauen Sie sich die Schwachwährungsländer an. Italien ist ein schönes Beispiel. Na, Italien hat ja in den 80er Jahren den Anschluss an die elektronische Industrie verpasst. Und ich meine, da kam man aus der reinen Mechanik in die Elektronik. Das ist noch nicht jetzt die fortgeschrittene Computertechnik, mit der wir jetzt arbeiten. Das haben die verpasst. Die stellten weiterhin, und es ist immer noch so, eigentlich eher mechanische Geräte her. Die schönen Zweitaktmotoren, die in meinem Dorf immer tuckern. Also die Italiener haben dann, damit sie weiter im Geschäft bleiben, die Lira kontinuierlich abgewertet. Das bedeutet aber auch, wenn man sich das anschaut, dass Italien seit 10 Jahren nicht mehr wächst. Als sie dann in den Euro reingegangen sind, war dieses süße Gift der Abwährung vorbei und jetzt läuft alles seitwärts. Es wäre für uns in Deutschland ganz gut, mal die italienische Situation uns anzuschauen. Da sieht man, wenn man sich auf Schwachwährung verlässt, wenn man unfähig ist, notwendige Reformen durchzuführen, was in Italien nicht passiert ist aufgrund dieser schwierigen politischen Situation, könnte sein, dass es bei uns jetzt auch so verkorkst wird. Da sieht man, wenn dann ein Land in den Niedergang geht.
Was man, Herr Mayer, dann auch in Social Media, auf YouTube oder auch so insgesamt natürlich immer mehr vernimmt, ist ja auch der Vorschlag, warum geht man nicht wieder mehr zu einer goldgedeckten Währung zurück, um stärkere Währungen zu haben. Kann man Gold vielleicht auch nutzen, um halt dieses Ausufern der Schulden etwas einzudämmen? Wie sehen Sie das?
Ja, ist interessant. Gold ist ja so jetzt, manche sagen, die neue Weltreservewährung, nachdem aus verschiedenen Gründen die Zentralbanken ihre Goldbestände aufbauen und ihre Bestände in US Treasuries abbauen. Das hat natürlich politische, geopolitische Gründe. Die Chinesen fühlen sich nicht so wahnsinnig wohl, wenn sie einen riesen Bestand an amerikanischen Staatsanleihen haben, die Amerikaner vielleicht irgendwann nicht mal zurückzahlen. Und da tut sich schon was. Ich glaube aber auch, dass die Privatanleger Gold zunehmend als Geld zur Wertaufbewahrung sehen. Natürlich ist es kein Transaktionsmittel und natürlich bewerten wir Güter, Dienstleistungen nicht im Preis von Gold, aber zur Wertaufbewahrung hat es sich jetzt bewährt und schiebt sich nach vorne. Insofern hat man da schon ein bisschen das Gefühl, dass sich da Unheil für die, ich nenne es die Fiat-Kreditgeldwährungen, aufbaut. Interessant ist da auch, was man aus den USA hört. Trump, der ja früher mal ein Verächter von Bitcoin war, hat sich auf einmal gewandelt und mag jetzt Bitcoin, sein Umfeld, vor allem J.D. Vance, ne, ist ja stark mit der Kryptowelt vernetzt. Und man könnte sich da vorstellen, dass sich in den USA Schritt für Schritt eine neue Währung entwickelt. Man kann darüber spekulieren, dass das Projekt Libra, das wurde damals von Facebook, heute Meta, vorangetrieben. Das sollte ja eine Stablecoin werden, also eine Kryptowährung, die an einen Währungskorb gekoppelt sein sollte. Das wurde ja damals von den Regulierern in den USA verhindert. Man hat das Projekt eigentlich tot gemacht. Das könnte jetzt in einem veränderten Umfeld wieder erneuten Schwung bekommen. Man könnte sich vorstellen, dass wenn Trump jetzt den Silicon Valley-Leuten, die ihn ja unterstützt haben, Stichwort Elon Musk und andere, freie Hand gibt, dass die Libra wieder zurückkommt als Stablecoin. Dass man die an den Dollar zunächst mal bindet und dass man dann irgendwann mal sagt, okay, jetzt lassen wir die Bindung an den Dollar, an den Papierdollar weg. Jetzt machen wir das Ding eigenständig. Und dann muss man sich überlegen, mit was man es deckt, ob es völlig ungedeckt sein soll mit Bitcoin oder ob man es mit was anderem deckt, vielleicht mit Gold oder so. Aber dann könnte sich da eigentlich eine neue Währung entwickeln. Das ist schon eine spannende Geschichte, die sich da abzeichnet, die eben möglich geworden ist, dass Trump jetzt alle Tabus in Frage stellt, die vorher galten.
Zu Donald Trump wollen wir gleich auch nochmal kommen, Herr Mayer. Ein paar Fragen habe ich jetzt noch zu Deutschland. Und zwar, wir haben eben schon ein bisschen drüber gesprochen, wenn jetzt die Neuwahlen kommt und was die Regierung danach anpacken muss. Was könnte man denn jetzt sagen, sei es Branchen, Aktien in Deutschland, Wirtschaftszweige? Wer könnte denn auch zu den großen Neuwahlgewinnern zählen?
Ich tue mich schwer, in Deutschland viele Neuwahlgewinner zu sehen, weil wir so viel Anpassungsbedarf haben. Man kann aber als Anleger sagen, wer, sag mal, ein Exposure zu US-Aktien hatte, der kann sich jetzt freuen über die Rallye, die seit Trump im Aktienmarkt stattgefunden hat und auf die Aufwertung des US-Dollars. Es ist momentan, glaube ich, ganz gut für Dollarwerte. Nicht notwendigerweise die Anleihen, die aufgrund der befürchteten lockeren Fiskalpolitik von Trump am Preis zurückgegangen sind. Die Renditen sind gestiegen, aber für die Aktien war es ganz gut. Und natürlich freuen sich die Bitcoiner, die beinahe den doppelten Preis sehen, den sie vorher hatten. In Deutschland selbst sehe ich das schwierig. Ich wüsste jetzt nicht, was ich in Deutschland, im deutschen Markt, als Wahlgewinner spielen könnte.
Könnte man eventuell, weil das war eine Idee von uns, deutsche Immobilienaktien als Gewinner spielen, falls man sagt, okay, eine neue Regierung müsste, um auch den Wohnungsbau anzukurbeln, einige Auflagen, auch Umweltauflagen beim Bau zurückschrauben?
Ich weiß es nicht, das ist sehr spekulativ. Ich würde mir das nicht trauen. Ne? Denn es gibt halt in der Bevölkerung eine sehr starke Kräfte, die gerade den Mietwohnungsbau sehr einschränken wollen. Denken Sie an an die Umfrage in Berlin, da wollte man alle enteignen, die großen Wohnungsbaugesellschaften. Also das ist schon eine riskante Wette, dass sich in Deutschland da was tut. Notwendig wäre es, keine Frage. Es wird ja nicht mehr gebaut. Es wird ja keine Mietwohnungen gebaut. Es rechnet sich nicht aufgrund der staatlichen Einschränkungen. Und jetzt natürlich auch aufgrund der gestiegenen Baukosten. Das ist natürlich zum einen mal bedingt durch den Anstieg der Baumaterialien, die sich zwar hat sich ein bisschen verringert wieder, aber immer noch deutlich teurer als vor Covid. Und dann natürlich durch die Auflagen, die Bauregulierungen sind gewaltig. Das könnte sein, dass man da ein bisschen zurückdreht, aber ob man durch das mögliche Zurückdrehen wieder in die Gewinnzone kommt beim Bauen, da hätte ich doch meine Zweifel. Da müssen Sie auch zulassen, dass die Mieten steigen. Das hat ja, kürzlich mal hatte ich gehört, das sagte also ein großer Vertreter einer Wohnungsbaugesellschaft, er müsste 18 Euro für den Quadratmeter nehmen, dass er auf seine Kosten kommt. Das ist natürlich für die meisten Leute unbezahlbar. Das heißt also, wenn ich keine 18 Euro für den Quadratmeter kriege, weil die Leute das nicht bezahlen können und wollen, dann lasse ich es. Und dass sich das jetzt grundlegend ändert, da hätte ich doch meine Zweifel.
Aber könnten eventuell deutsche Aktien auch davon profitieren, dass eine neue Regierung auf den Gedanken kommt, die Körperschaftssteuer zu senken? Weil in den USA die Unternehmenssteuern sollen ja unter Trump nochmal gesenkt werden. Die deutschen Unternehmen kommen da immer weiter ins Hintertreffen. Könnte das eine Idee sein, dass man sagt, deutsche Aktien können einen Gewinnschub durch Steuersenkung bekommen? Oder halten Sie das eher bei uns für ausgeschlossen?
Es ist möglich, es ist durchaus möglich. Man kann sich ein Szenario entwerfen, dass jetzt eine Reformregierung ins Amt kommt, die dann alles auf den Prüfstand stellt, die dereguliert, die Steuern senkt, das Steuersystem vereinfacht. Das ist möglich, aber ich würde darauf nicht wetten wollen. Gegenwärtig wird ja eher darüber spekuliert, dass aufgrund der momentanen Umfragen, man schaut sich an, die CDU steht bei 33%, ob die FDP wieder reinkommt, ist noch nicht sicher. Manche sagen, die ist bei 3-4%, andere sagen 5%. Momentan sieht es so aus, als ob die nächste Regierung wahrscheinlich wieder eine große Koalition werden wird. Und wenn die CDU-CSU mit der SPD regiert und die SPD sich nicht erneuert, dann wird das alles nicht passieren. Also von daher gesehen, die Chance ist da, aber das Chance-Risiko-Verhältnis für die Anlagen, die Sie gerade im Kopf so durchgespielt haben, das Chancen-Risiko-Verhältnis erscheint mir momentan nicht attraktiv.
Dann vielleicht können Sie für uns kurz das Chance-Risiko-Verhältnis einschätzen, wenn Sie sagen, und klar, das sieht man ja auch, eine GroKo ist wahrscheinlich die wahrscheinlichste nächste Regierung. Schätzen Sie mal von den Prozentzahlen bitte ein. Es kann ja auch 50-50 sein, aber wird es mit einer GroKo wirklich besser oder eher nicht?
Ich glaube nicht. Ich glaube nicht, dass eine GroKo so unter der gegenwärtigen Konstellation die Kraft hätte, die notwendigen Erneuerungen durchzuführen. Man könnte sich gerade so vorstellen, dass eine CDU-CSU-Regierung mit Kanzler Merz und einer rund erneuerten SPD die Möglichkeit bieten würde. Dazu müsste aber die SPD eigentlich wieder eine Rolle rückwärts in Richtung Schröder-SPD machen. Gegenwärtig sehe ich einfach nicht die Figuren. Man sagt ja viel, Boris Pistorius wäre der Hoffnungsträger. Ob er rankommt, ist höchst zweifelhaft. Also man muss ja davon ausgehen, dass Olaf Scholz der Kanzlerkandidat der SPD bleiben wird. Und wenn er das wäre, dann hat er noch sehr viele in der Partei, die dem alten Linkskurs verpflichtet sind. Die SPD hat ja unter Schröder, unter den schröderschen Reformen wahnsinnig gelitten. Das Land, dem Land ging es gut. Der Schröder war unheimlich gut für das Land. Aber die SPD hat mit den schröderschen Reformen nie ihren Frieden gemacht. Man hat Hartz IV schnell abgeschafft und dieses wahnsinnig teure Bürgergeld eingeführt. Alle diese Leute, die da noch in der SPD aktiv sind, die werden also auch einen Boris Pistorius wahrscheinlich nicht das tun lassen, was notwendig wäre. Insofern kann ich eigentlich nur hoffen, dass der Wähler uns eine Überraschung beschert und den Reformkräften einen so deutlichen Auftrag erteilt, dass die anderen eben nicht in der Regierung sind. Das ist natürlich eine Utopie. Eine, sagen wir, schwarz-gelbe Regierung wäre momentan meines Erachtens die beste Option für eine Erneuerung Deutschlands. Ist es wahrscheinlich? Momentan sagen die Umfragen nein.
Und Herr Mayer, wenn Sie das jetzt so skizzieren, dann stelle ich mir jetzt spontan die Frage, kommt dann nächstes Jahr, also auch 2025, vielleicht das Worst-Case-Szenario auf Deutschland zu? Also entweder dauert es ewig mit der Regierungsbildung und Donald Trump in den USA wird dann vermutlich Europa schon rund einen Monat, bis wir gewählt haben, vor sich hertreiben, Deutschland wahrscheinlich auch und die deutsche Industrie. Oder wenn eine GroKo kommt und sich kaum was ändert, also gefühlt würde doch Stand jetzt zum Beispiel auch die USA, aber auch andere, wird doch Deutschland wirtschaftlich zermalmen.
Ja, leider ist das eher bedrohliche Szenario, das Sie schildern, wahrscheinlicher als das Gute, auf das ich hoffe. Und natürlich wird es mit Donald Trump nicht einfach. Trump ist anders als es in Europa oder in Deutschland gesehen wird, kein Autokrat. Der ist kein Diktator. Er kann natürlich, und das weiß man bei Trump nie, die demokratischen Institutionen beschädigen. Aber meiner Einschätzung nach nicht deshalb, weil er in die Fußstapfen von Xi Jinping treten will und der große Diktator werden. Ich habe mal kürzlich diesen Spruch gehört, wo jemand die USA, Europa und China so charakterisiert hat. China ist eine Autokratie, Europa eine Technokratie und die USA sind a company, eine Unternehmung. Und ich glaube, dass der Trump sich so wie der CEO sieht. Das ist nicht jetzt ein in der Wolle gefärbter Demokrat, sondern es ist ein Chief Executive Officer, der bestimmte Vorstellungen hat und das Land so führt wie ein CEO. Das heißt, er wird opportunistisch das machen, was seiner Meinung nach für das Land gut ist, so wie ein CEO versucht, die Gewinne der Unternehmung zu maximieren. Und das kann natürlich für uns ziemlich unangenehm werden, wenn er uns die Pistole auf die Brust setzt, so wie er es in seiner ersten Amtszeit schon gemacht hat. Er sagt, Leute, wenn ihr nicht mehr für eure eigene Verteidigung dann gehe ich aus der NATO raus. Ja, dann klappern wir hier mit den Zähnen, denn wir haben ja den Aggressor Putin an der Ostgrenze. Oder er sagt, wenn ihr nicht darauf schaut, dass ihr eure heimische Nachfrage erhöht, wenn ihr glaubt, ihr könnt euch in den Wohlstand hinein exportieren, dann haue ich euch mit Zöllen kaputt. Das ist alles möglich. Also das Umfeld wird wesentlich rauer und wir müssen uns auf unsere eigenen Stärken verlassen können. Dazu brauchen wir aber wieder eine reformfähige Regierung.
Weil das wäre dann nochmal so meine Anschlussfrage. In Deutschland wird Trump ja nun in weiten Teilen noch in der Medienlandschaft also äußerst kritisch gesehen. Klar, es gibt sicherlich, gerade wie er sich äußert, was er auch über Frauen sagt oder über andere Menschen, das darf man sicherlich auch scharf kritisieren. Aber Sie haben es ja angesprochen, er sieht sich eher als CEO der USA. Und das wird er mutmaßlich auch in den nächsten 4 Jahren nicht schlecht machen. Bräuchte Deutschland dann nicht jetzt nur mal aus wirtschaftliche bezogen, bevor jetzt jemand in die Kommentare schreibt, man will jetzt in Deutschland einen Trump? Nein, aber bräuchte man nicht vielleicht wirtschaftlich in Deutschland Trumpsche Fähigkeiten bei einem Politiker?
Also wir bräuchten eigentlich eine neue Regierung, die die Dinge wirklich entschieden anpackt. Das muss nicht oft, ich hoffe auch nicht, dass es so sein wird, das muss nicht im Trump-Stil sein, wo man doch sehr unberechenbar unterwegs ist. Aber man kann das tun, wie damals Rot-Grün in den frühen 2000er Jahren, dass man auch tatsächlich Reformen durchführt, die Bevölkerung eigentlich für tabu hält, dass man an den Sozialstaat rangeht, dass man auch an die Europäische Union herangeht. Schauen Sie, als Beispiel die Dysfunktionalität der Europäischen Union. Alle sagen, das Asylrecht der Europäischen Union ist komplett dysfunktional. Es funktioniert nicht. Die Leute kommen rein, wandern dann nach Deutschland und man kann sie nicht überstellen, da Dublin, dieses Überstellungssystem nicht funktioniert. Da müsste eigentlich eine neue Regierung so viel Mumm haben zu sagen, wir werden einfach dysfunktionales EU-Recht nicht umsetzen. Das ist, ich würde mal so sagen, man kann das vielleicht als zivilen Ungehorsam sehen. Man kann nicht sich fesseln lassen von Bürokraten und bürokratischen Vorschriften, wenn es offensichtlich ist, dass das nicht funktioniert. Ja, man kann nicht Green Deal, es wird nicht funktionieren. Man muss da tatsächlich realistisch sein und muss auch wiederum die Interessen des eigenen Landes wieder im Blick haben. Ich sage ja nicht, dass man aus der EU raus soll, wie die Briten. Ich fand es bedauerlich, dass die raus sind. Aber man muss tatsächlich wieder selbstbewusster gegenüber der EU-Bürokratie auftreten. Wir brauchen einen EU-Bürokratieabbau, mindestens so nötig, wie wir einen deutschen Bürokratieabbau haben. Wir sind in einer Lage, in der sich das EU-Recht, das über die Jahre gewachsen ist, meistens ohne großes Konzept, es hat sich einfach so entwickelt, weil Europaparlamentarier irgendwelche Ideen haben und natürlich hier auch gerne an Regulierungen rumarbeiten, gibt eine Daseinsberechtigung. Da hat sich ein EU-Regulierungssystem und EU-Recht mit nationalem Recht so verschränkt, dass es wie Gulliver bei den Lilliputanern alles lähmt. Ja, und da muss man hergehen und sagen, also ich hau mal den Knoten durch.
Wenn man Sie da jetzt so hört, Herr Mayer, würde man ja auch sagen, jetzt auch mal börsentechnisch, deutsche Aktien, Europa-Aktien wohl eher untergewichten, US-Aktien übergewichten und etwas mit Bitcoin und Gold beimischen? Oder wie würden Sie aktuell vielleicht auch bis zu den Neuwahlen so an der Börse an die ganze Sache herangehen?
Ja, also es hat sich ja über die lange Jahre hat es sich bewährt, die Amerikaner überzugewichten. Es hat sich bewährt, das Währungsrisiko nicht abzusichern, sondern ein Dollar-Exposure zu halten. Diese Trends werden wahrscheinlich weitergehen, wenn auch in der Zukunft, glaube ich, die Luft dünner wird, weil die amerikanischen Aktien sind sehr hoch bewertet. Man sollte nicht erwarten, dass das also so gigantisch weitergeht, wie wir das dieses Jahr gesehen haben. Das war eines der besten Börsenjahre überhaupt in den USA seit der Nachkriegszeit. Aber ich denke, man wird mit einem US-Exposure ganz gut fahren. Gleichzeitig glaube ich, dass der Bondmarkt, der Anleihemarkt, in einem Bärmarkt steckt. Wir haben das schon gesehen mit der Rückkehr der Inflation, dass die Anleihen gelitten haben. Und wir werden es jetzt sehen mit dieser enormen Staatsverschuldung. Die wird ja unter Trump nicht besser. Ne? Trump wird ja wohl die Steuern senken, aber das nicht einsparen an diesem. Das heißt also, die Defizite werden noch größer. Bei uns, je nachdem, wir werden sehen, was passiert, könnte die Schuldenbremse aufgeweicht werden bei einer neuen Regierung. Das heißt also, es kommen sehr viele Staatsanleihen auf den Markt. Und deshalb würde ich Staatsanleihen als längerfristiges Investment meiden und mich am kurzen Ende der Kurve, sagt man, also bei kurzen Laufzeiten dort aufhalten für das Geld, das ich brauche und das ich nicht auf längere Zeit in den Aktienmarkt weglegen will. Bitcoin ist so eine Sache, da braucht man, würde ich mal sagen, hohe Volatilitätstoleranz. Es kann sein, dass das auch schnell wieder runtergeht, so wie es jetzt nach oben gegangen ist. Insofern ist das nur für Leute, die gern spekulieren. Gold ist etwas, das würde ich sagen, das sollte man tatsächlich als strategisches Asset in einem Portfolio haben. Gegenüber Bitcoin hat Gold natürlich den Vorteil, dass es eine alte Währung ist. Und das Gold war als Währung lange, lange, lange vor unserem Papiergeld da. Und insofern kann sich da auch die Welt auf dieses Geld einigen, während Bitcoin halt doch, sagen wir, was sehr Neues ist. Für diejenigen, die also konservativer sind, würde ich sagen, eine Währungsbeimischung von Gold als Wertaufbewahrungsmittel ist keine schlechte Sache. Sollte man eigentlich haben.
Ein Aspekt noch zu den USA und dann kommen wir auch langsam zum Ende des Interviews. Sie haben es angesprochen, Inflation. Aktuell ist ja so der Pfad, Inflation nimmt immer weiter ab oder bleibt niedrig, die Zinsen werden sinken, darauf stellen sich alle ein. Aber oft wurde ja auch schon gesagt, eben was Sie meinten, dass Donald Trump mit seinen ganzen Maßnahmen Inflation vor allem in den USA wieder anfacht. Also könnte sich auch das nächstes Jahr nochmal komplett drehen?
Also ich denke, dass da natürlich die Fiskalpolitik wieder schiebt. Das hat aber schon Biden gemacht. Biden ist ja teilverantwortlich für die Inflation. Mit seinem Inflation Reduction Act hat er die Inflation befeuert, weil die Fiskalpolitik expansiv war. Die Fed, Federal Reserve, der US-Zentralbank, agiert in einem, ich mal sagen, unkartografierten Umfeld. Die haben die Zinsen gesenkt, weil sie dachte, die Inflation ist besiegt, das wird jetzt alles besser werden. Und weil sie mit der Zinssenkung glaubten, sie würden die Geldpolitik nur etwas weniger restriktiv, also nicht locker machen, sondern nur weniger restriktiv. Da haben die ein ziemlich undurchsichtiges Konzept eines neutralen Zinses. Und ich habe mich jetzt gerade kürzlich mal ein bisschen mit diesem Konzept beschäftigt. Und ich finde, das ist also eine ziemliche Luftnummer. Keiner weiß, wo der neutrale Zins ist. Das Konzept selbst ist löcherig. Die Zentralbanken können die Inflation nicht vorhersagen. Also die stochern mit ihrer Zinspolitik im Nebel. Was bleibt, ist allerdings, dass die Fed in einer Zeit, wo die Fiskalpolitik vermutlich expansiver wird, die Zinsen senkt. Da braucht man jetzt also keinen Professor für Ökonomie haben, um zu sehen, dass das die Inflation wieder befördern wird.
Herr Professor Meyer, dann noch eine Frage zum Abschluss. Was erwarten Sie für das Jahr 2025? Also sowohl leicht politisch, sofern Sie sich dazu äußern können, was kommt wirtschaftlich auf uns zu und was erwarten Sie 2025 von den Börsen?
Also ich fange mal mit dem letzten an. Mhm. Ich denke, dass weiterhin der amerikanische Aktienmarkt gut unterstützt sein wird. Es gibt immer wieder Rückschläge. Wie gesagt, die Luft ist dünn, die Bewertungen sind hoch. Man sollte also kein Replay von 2024 erwarten, aber ich denke, dass man weiterhin dort ordentliche Erträge sehen wird, denn unterstützt wird der amerikanische Aktienmarkt jetzt nicht durch niedrige Zinsen. Das war ja das Interessante, dass als sie für die Zinsen erhöhte, die Aktien weiterhin gut liefen. Die meisten hätten gesagt, da muss der Aktienmarkt nach unten gehen, sondern der Aktienmarkt wird unterstützt durch die neuen Technologien. Natürlich kann es auch da Übertreibungen geben. Natürlich können sich die neuen Technologien nicht so, nicht alle Erwartungen erfüllen. Das ist möglich. Aber ich denke doch, dass die künstliche Intelligenz wirklich eine neue Stufe der Technologie darstellt und dass der Aktienmarkt von daher unterstützt wird. Spricht auch für den Dollar auf der einen Seite, weil die amerikanische Wirtschaft wahrscheinlich weiterhin die stärkste der Welt bleiben wird. Aber auch weil Trump durch seine expansive Fiskalpolitik wahrscheinlich der Fed weitere Zinssenkungen in größerem Umfang verwehren wird. Also wird die Geldpolitik in den USA etwas enger werden, als es vor Trump war. Die werden vielleicht die Zinsen nochmal weiter verringern in der nahen Zukunft, aber dann sehen, dass die Inflation ihnen einen Strich durch die Rechnung macht. Das spricht auch für den Dollar.
Herr Mayer, ganz herzlichen Dank, dass Sie sich heute die Zeit genommen haben für das Interview. Ganz vielen Dank auch für die ganzen spannenden Insights und Ihre Meinung. Grüße gehen raus.
Sehr gerne, Herr Kopacz.
Und wie immer bleibt mir damit am Ende nur zu sagen, auch wenn es heute etwas düsterer war, aber etwas Hoffnung hat Herr Mayer uns ja auch gemacht, bleibt investiert.